erstmal ist Achtsamkeit wichtig und Achtsamkeit beginnt nicht am Wochenende in einem Kurs, sondern Achtsamkeit sollte jeden Tag stattfinden und das am besten am Arbeitsplatz und in der Freizeit.
Talk mit K mit Sarah Brasak.
Hallo und herzlich willkommen zu Talk mit K, dem Podcast des Kölner Stadtanzeiger, der nur eine Regel hat. Wir laden interessante Menschen aus Köln ein. Tja, und es gibt einige, ganz wenige Kölner, die haben ein jährliches Dauerabo bei Talk mit K. Bei meinem heutigen Gast liegt es daran, dass er ein extrem fleißiger Autor ist und dass er immer wieder Bücher zu Themen schreibt, bei denen ich denke, das hat er doch wieder nur für mich ganz persönlich geschrieben. Ob das wirklich so ist, das finde ich jetzt heraus. Ingo Frohböse, schön, dass Sie da sind.
Ich freue mich auch, wieder hier zu sein.
Der Stress hat ja verschiedene Vornamen. Es gibt ihn als Arbeitsstress, als Familienstress und sogar als Freizeitstress. Und dann gibt es noch bestimmte Monate im Jahr, wo der Stress besonders überhand zu nehmen scheint. Der Dezember, in dem wir uns gerade befinden, gehört definitiv dazu. Und selbst dafür gibt es ja ein Wort, den Jahresendstress. Wie jahresendgestresst sind Sie?
Ich würde sagen, gar nicht. Weil mein Sport hilft mir natürlich immer so ein bisschen als Ventil runterzukommen. Ja, ich lasse mich davon auch nicht anstecken.
Ja, ich gebe zu, ich lasse mich davon schon ein bisschen anstecken. Aber dafür haben wir uns ja jetzt hier und heute verabredet. Sie haben nämlich dem Stress ein neues Buch gewidmet. Das heißt Energize Your Life. Und ich freue mich, dass wir jetzt maximal entspannt darüber sprechen können, was Stress in unserem Körper eigentlich verursacht. Und welche Strategien wir entwickeln können, um runterzukommen von unseren natürlich immer komplett unterschiedlichen Stressleveln, aber insgesamt doch zu hohen auch. Früher war ja nicht alles besser, das ist klar. Aber wie sieht das mit dem Stress aus? Waren frühere Generationen tatsächlich ungestresster als wir?
Ich glaube ja, weil sie andere Rhythmen oder festere Rhythmen sogar hatten. Das bedeutet, dass wir ja heutzutage eine Ausdehnung ja unserer Belastungssituation haben. Das heißt ja auch das Wochenende wird mittlerweile mit Stress ja assoziiert. Und ich kenne viele Menschen, es gibt auch eine schöne Statistik dazu, die am Montag morgen quasi gestresst in die Woche starten, weil sie am Wochenende es nicht geschafft haben, sich wirklich runterzufahren. Und das ist doch gerade, das gab es früher nicht, nein.
Sie zitieren in Ihrem Buch ja eine Studie der Krankenversicherung Pronova BKK aus dem Jahr 23 und die besagt, dass 61% der Angestellten in Deutschland befürchten, aufgrund von Überlastung an Burnout zu erkranken. Das waren dann 11 Prozentpunkte mehr als noch 2018 in der Studie. Das heißt, die Corona-Jahre haben da offensichtlich eine Rolle gespielt. Und ich fand 61% richtig viel dafür, dass man sogar Burnout-Ängste bekommt. Heißt das auch Arbeitsstress als Hauptursache?
Also da bin ich in meinem Buch ja mal ein bisschen tiefer auch eingestiegen. Ich glaube, dass wir nicht nur den Arbeitsstress immer dafür verantwortlich machen dürfen. Ich glaube, dass auch wir selber da viel mit zu tun haben, ob der Stress entsteht oder nicht. Also wie bearbeiten wir, wie gehen wir damit um, wie lassen wir es zu? Das heißt also nur die Arbeit, also abzugeben letztendlich an den Arbeitgeber, die Arbeitgeberin, nein, das greift einfach zu kurz.
Gibt es trotzdem bestimmte Berufsgruppen, Berufe, wo Sie sagen würden, die sind schon besonders stressanfällig?
Ich glaube ja, das sind allejenigen, die einem sehr exakten Zeitplan folgen müssen und der dann vielleicht oft nicht funktioniert. Nehmen wir mal so Busfahrer, Straßenbahnfahrer. Ich glaube, das ist echter Stress, weil sie in einer Taktung quasi leben, die so eng ist. Auch alle, die vielleicht in einem produzierenden Gewerbe sind, wo eine Taktvorgabe ist, die man einhalten muss. Ich sehe also all jene, die in der Pflege beispielsweise unterwegs sind, die dann noch im Schichtdienst arbeiten müssen und die so enge Zeitfenster haben, dass sie gar nicht so durchatmen kommen. Und ich habe gerade schon mal gesagt, alle, die den Biorhythmus quasi auf den Kopf stellen, die haben echte Probleme.
Also die Schichtarbeiten.
Die Schichtarbeiten.
Jetzt gibt es natürlich dann noch die anderen, die vielleicht diese festen Schichtdienste nicht haben, aber in zum Beispiel sogenannten kreativen Berufen unterwegs sind. Und da ist es ja so, dass die Trennung zwischen Arbeit und Freizeit immer mehr verschwimmt. Das heißt, während der Krankenpfleger dann vielleicht irgendwann mal wirklich mit Verspätung nach Hause gehen darf, ist da man eigentlich immer erreichbar. Im besten Fall natürlich dann auch maximal sehr flexibel. Man kann also nachmittags noch mit dem Kind spielen und dann abends arbeiten. Aber Sie sagen im Buch auch, das fördert den Stress. Warum?
Also letztendlich ist es so, dass wir immer eine Harmonie haben müssen zwischen Belastung und Entlastung. Und wenn das eine auf der Altar quasi der Arbeit, der Kreativität oder der Inspiration immer geopfert wird, ist das Käse. Denn wir brauchen letztendlich doch Zeiten, um den Akku wieder aufzuladen, so nenne ich das. Was machen wir mit dem Smartphone hier auch jeden Tag? Und wenn wir morgens aus dem Hause gehen, der ist nicht 100%, haben wir ein echtes Problem. Wo ist das Ladekabel und so weiter und so fort. Und wir schaffen es nicht durch eine Ausdehnung und eine immerwährende Beschäftigung mit einem Thema, nicht den Feierabend wirklich zu einem Schlusspunkt des Tages zu bringen. Und das heißt also, Regeneration findet da nicht statt. Und das ist Käse.
Ich fand es interessant, dass Sie geschrieben haben, das Gehirn muss sozusagen auch bei einem beruflichen Telefonat, was dann 3 Stunden nach Feierabend erfolgt, in den Arbeitsmodus schalten. Mhm. Und leider geht es auch nicht sofort zurück.
Es ist in der Tat so. Dass, idealerweise würde ich mir wünschen, dass das Gehirn wirklich jeden Abend zu Hause eine Waschmaschine hat, läuft, dass morgens die Wäsche wieder weiß ist, wenn sie auf der Leine hängt. Und das ist, findet eben nicht statt, wenn ich mich damit beschäftige. Ich gebe nur ein anderes Beispiel. Wenn wir den ganzen Tag vorm Computer sitzen, und gehen am Abend dann wieder vor die nächste Netflix-Serie. Weiß das, kann das Gehirn nicht unterscheiden. Ist es ein Arbeitsprozess? Es wird immer beschallt. Es wird immer mit dem gleichen Signal quasi vollgemüllt. Und deswegen, das ist auch keine Regeneration. Dann haben wir schon in der Hand oder die Notwendigkeit, hier vernünftig mit uns umzugehen.
Jetzt gab es ja früher auch genügend Gründe, um gestresst zu sein. Ich meine, damals gab es noch eine 6-Tage-Woche, die war Usus.
Der 30-jährige Krieg, stellen Sie sich mal vor.
Zum Beispiel, wenn wir noch weiter zurückgehen, genau. War auch nicht schön, sage ich jetzt mal so salopp, weil es schon so lange her ist. Gibt es denn neben der allgemeinen Verfügbarkeit und natürlich Dingen wie Fachkräftemangel, die eben dafür sorgen, dass sich die Arbeit verdichtet, noch weitere moderne Stressfaktoren, die neu hinzugekommen sind?
Also ich glaube, das wissen wir ja alle, dass wir in der aktuellen Welt, glaube ich, nicht viel Spaß so erleben können, wenn wir nur auf die Nachrichten uns möglicherweise reduzieren. Und diese ganzen Krisenmodi, die wir aktuell so um uns herum aufploppen sehen und die uns natürlich auch Gedanken machen, die verschärfen natürlich noch die individuelle Problematik, weil eben die Kontextfaktoren der Umwelt nicht zu einer Entlastung führen gerade.
Also jeder Krieg auf dieser Welt ist jetzt auf unserem Bildschirm. Das war definitiv früher nicht so.
Ja, und jetzt jeder Krieg und vor allem auch jedes Ereignis dort. Und das sind ja schon Nachrichten, wenn man mal sich das Heute-Journal Tagesschau wirklich zu Gemüte führt, dann sind das ja 15 Minuten negative Beschallung. Und das hinterlässt Bilder, das hinterlässt Spuren natürlich auch in unserem Gedächtnis in dem Moment. Und das ist nicht schön.
Welche Rolle spielen die sozialen Medien für unser Stresslevel?
Ja, erstens ist es so, dass sie Stressoren natürlich deswegen darstellen, weil die Geschwindigkeit unheimlich hoch ist. Ja, das heißt also, wenn ich eine Mail schreibe und da frage ich mich am nächsten Tag, warum habe ich noch keine Antwort? Das hat es früher nicht gegeben, wo die Postkutsche noch unterwegs war. Also das war schon anders. Aber das heißt also, die Geschwindigkeit ist deutlich höher geworden. Darüber hinaus ist also die dauernde Präsenz, also das immer Nachschauen, diese Abhängigkeiten, die sich ja offensichtlich für uns alle ergeben, an diesem kleinen Ding immer zu hängen, natürlich auch ein Stressor. Das heißt, man wird ja kirrer. Es gibt eine Studie, die mal gemacht wurde. Man hat also bestimmten Personen einfach das Handy mal für 3 Tage weggenommen und die waren komplett irritiert. Das ist wie ein Suchtverhalten geworden und auch das ist natürlich ein Stressor, wenn ich ein Suchtverhalten habe. Und das Letzte ist natürlich auch die soziale Verantwortung, die soziale Bindung und die sozialen Relationships, die dort im Netz entstehen, die sind natürlich auch schwierig, weil sie eben auf keiner individuellen Ebene, auf einer so neutralen, aber doch so fernen Ebene, aber dann trotzdem so viel Pression, so viel Druck ausüben. Auch das ist ein Problem. Wir wissen das ja gerade bei in den Schulen, bei Schüler und Schülerinnen, was da auch raus resultieren kann. Ne?
Ja, ich finde das interessant, weil allgemein gelten ja soziale Medien eher als, man sucht Unterhaltung, man sucht eine Form der Ablenkung und vielleicht sogar eine Form der Entspannung. Aber neurologisch oder biologisch ist das Gegenteil dann der Fall und trägt eben dazu bei oder kann dazu beitragen. Muss ja nicht in jedem Fall so sein.
Schauen Sie doch mal in meinem Bereich. Wenn man einen Begriff eingibt, insbesondere im Zuge der Gesundheit, wird immer eine dunkle Wolke auftauchen im Internet. Das wird immer eine Information geben, die alles schwarz malt, die immer bis ins Tiefste, bis in den Abgrund hinein über gesundheitliche Risiken und Probleme oder wie auch immer spricht. Das heißt, es ist keine Normalität mehr zu finden, sondern ganz im Gegenteil, die Nachrichten, die ich dort finde, insbesondere auch bei Fragen, die ich habe, die sind häufig nicht mit positiven Antworten belegt, sondern eher mit negativen Antworten.
Wer ist eigentlich gestresster, Männer oder Frauen?
Ja, die Männer scheinen es zu überspielen, aber wenn ich mir jetzt die Statistiken mal anschaue, dann ist es in der Tat so, dass Frauen es deutlich eher zugeben, dass es so ist. Männer verdrängen ja. Wenn man aber mal in die stationären Einrichtungen schaut, also in diejenigen, die in der klinischen Behandlung sind, dann ist das pari pari.
Jetzt haben wir uns bislang vor allen Dingen den negativen Seiten des Stress gewidmet. Und das ist ja auch das Image, das der Stress hat. Das ist ja schon auch ein vermurkstes Image, kann man sagen. Also fast alle inklusive mir verbinden das nur mit negativen Seiten. Und in Ihrem Buch sagen Sie, naja, das stimmt eben gar nicht. Der Stress hat nämlich auch positive Seiten und der gute Stress hat sogar einen Namen. Eustress. Hatte ich noch nie gehört.
Ja, es ist in der Tat so. Stress ist ein Lebensmittel für uns. Das muss man wirklich sagen. Wir wachsen mit Stress, wir belasten uns, dadurch wird der Stress einfach so verarbeitet, dass wir besser werden. Das heißt, er dient dazu, Leistungsbereitschaft erst einmal herzustellen. Kennen wir doch alle auch, wenn wir Lampenfieber haben beispielsweise, werden wir besser. Das heißt, wir stressen unseren Organismus und werden aufmerksamer, konzentrierter, wacher. Auch das ist ja eine Form des Stresses. Aber eben dieser Eustress ist eben dann in der positiven Bearbeitung ein Nutzen für uns. Und er wird dann zu einem Problem, wenn es ein Distress ist, das Gegenteil einfach wird. Der Eustress ist also ein Lebensmittel für uns, um Wachstumsprozesse einfach zu generieren. Wir werden besser, wir werden leistungsfähiger, aufmerksam, konzentrierter. Also es macht einfach Spaß, auch im Stress manchmal zu sein. Das wissen wir ja auch, so einen kleinen Kick, das ist doch schön.
Also Lampenfieber kann sich auch verdammt negativ stressig anfühlen, kann ich aus meiner eigenen Erfahrung sagen. Also wie kriegt man das denn auseinanderklamüsert? Mit anderen Worten, woher weiß man, okay, das ist hier noch positiver Stress und jetzt fängt es aber an, kein guter Stress mehr zu werden. Was sind da Anzeichen?
Also grundsätzlich ist es ja so, dass Nervosität, Unruhe, Schlafmangel, das sind so akute Symptome, die man dann verspürt. Manchmal auch natürlich überhaupt kein Hunger mehr. Das sind so klassische Symptome, dass also plötzlich der Schwerpunkt des Körpers völlig anders liegt, eben nicht mehr auf der entspannenden Ebene, auf der schönen Ebene, auf der Wohlbefindensebene, Lebensqualität. Die geht verloren. Also Nervosität, Unruhe, Schlafmangel, das sind so die ersten Themen, die man dabei bemerkt. Und dann sag mal, okay, bearbeite ich das sofort am besten, das wäre schön. Und wenn ich das dann habe, dann ist es auch nicht so schlimm mehr.
Und was sind echte Stress-Alarmzeichen?
Ja, also Alarmzeichen ist beispielsweise, das merkt man sehr schön, sehr früh auch schon, man sollte sich erstmal in den Körper hineinhorchen. Da ist die Herzfrequenz ein ganz wichtiger Indikator. Wenn die Herzfrequenz dauerhaft und um 4 bis 6 Schläge erhöht ist, das ist schon gar nicht so viel, ne? Dann habe ich auf jeden Fall noch ein Stressniveau in meinem Körper, dass ich die Bearbeitung der Belastung eben noch nicht abgeschlossen habe. Es könnte auch ein Infekt sein, ist auch ein Stress für den Körper, aber insbesondere Arbeitsbelastung zeigt sich, hektische Atmung, unruhige Atmung möglicherweise, also flache Atmung ist auch das Typische und vielleicht auch eine Temperaturveränderung. Ich habe mehr Schweißperlen auf der Stirn, ich habe mehr Metabolismus. Also Aktivierung ist letztendlich auch in Ruhephasen ein typisches Zeichen dafür. Ich verbrauche mehr, als ich letztendlich verbrauchen sollte in einer Situation, die an sich Ruhe bedeutet.
Wir können uns unsere Energie zurückholen und unseren inneren Akku wieder aufladen. Zitat Ingo von Böse in dem Buch. Sie zeigen also unterschiedliche Möglichkeiten, die jeder für sich mitnehmen kann, auch individuell anpassen und in sein Leben integrieren kann. Bevor wir dazu kommen, würde ich gerne nochmal in die simple Biologie einsteigen. Mhm. Beziehungsweise für mich ist die gar nicht so simpel, aber für Sie. Was passiert im Gehirn, wenn wir Stress haben?
Also letztendlich ist das wie ein Feuerwerk, so kann man es beschreiben, ja, was unkontrolliert im Körper letztendlich abläuft. Das heißt also, wir haben plötzlich keine guten Verschaltungen mehr, wir haben Nervenzellen, die aktiv sind, die an sich gar nicht aktiv sein sollten. Das heißt, wir haben quasi ein Feuerwerk unkontrollierten Daseins im Gehirn an Verschaltungsprozessen und das macht uns einfach nervös, kirre, das macht uns verrückt, weil gleichzeitig viele Prozesse ablaufen, die nacheinander besser ablaufen sollten. Und das heißt, es kann ja münden letztendlich sogar bis zu einem kleinen Blackout, dass ich überhaupt nicht mehr das in den Griff bekomme. Das bedeutet also, dass das Gehirn durch Stress einfach in seiner Normalität, in seinen normalen Rhythmen so beeinträchtigt ist, dass es nicht mehr vernünftige Denkprozesse zulässt. Das kennen wir ja alle. Wenn wir gestresst sind, handeln wir nicht mehr normal, weil wir eben überschießend reagieren. Denken ist dann und Rationalität ist dann nicht mehr vorhanden.
Jetzt werden ja dem Stress auch Krankheiten zugeschrieben. Mhm. Welche sind das denn? Vielleicht auf einer Skala von leicht bis schwer.
Also leicht ist immer, wie gesagt, Schlafmangel, Nervosität, Unruhe, da kommt man noch mit klar. Dann gibt es natürlich, ich nehme mal ein Beispiel aus dem Sport. Es kann so weit gehen, dass es sogar ein Ermüdungsbruch dabei entsteht. Das ist ja das Sportler-Burnout, das Knochen sogar brechen. Und bei uns Menschen ist es dann in der Endstufe das Burnout. Dazwischen gibt es aber noch andere Herz-Kreislauf-Reaktionen insbesondere. Bluthochdruck ist so ein Klassiker. Wissen wir auch, dass viele Menschen, die gestresst sind, dann eine völlige Fehlregulation des Blutdrucks haben. Es kann münden in einer Problematik. Früher hat man eine Managerkrankheit, sind immer gestresst, dann bekommt man einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall. Das sind auch so klassische Phänomene, die leider auftreten, wenn einfach der Stress zu viel wird.
Wie wirkt sich denn Stress auf unsere kognitiven Fähigkeiten aus?
Ja, ich habe ja gerade schon mal gesagt, Denken ist total beeinträchtigt. Das ist in der Tat so. Das heißt, logisches Denken, Rationalität geht verloren. Das bedeutet also, dass wir nicht mehr in der Lage sind, normale Rechenaufgaben quasi richtigerweise logisch zu erschließen. Und das heißt also, Denken, Kognition ist deutlich durch Stressoren negativ belastet.
Das war jetzt etwas, was ich eben als kurzfristig, also wenn ich gerade im Stressmoment bin, verstanden habe. Gibt es auch was, wo man sagt, es ändert das Gehirn langfristig?
Ja, natürlich. Es ist ja so, dass Stress immer oder jegliche, oder unser Gehirn ist ja total adaptiv. Es kann immer sich anpassen. Und das bedeutet also letztendlich, dass wenn ich einen bestimmten Dysstress dauerhaft habe, kommt es zu einer Chronifizierung. Chronifizierung heißt natürlich, weil alles passiert ja im Chef, beim Chef oben in der Zentrale. Und dass sich hier wir Veränderungen haben, hormoneller Art, aber auch struktureller Art, dass sich beispielsweise Hirnzellen umbauen, Verbindungen umbauen, die dann einfach zu einer Veränderung. Wir wissen sogar, dass es bis zur gestörten Proteinsynthese führen kann. Und das kann sogar langfristig eben dem und Alzheimer begründen. Das ist eindeutig so.
Mir ist noch nicht ganz klar. Also ich verbinde sozusagen Stress mit körperlichen Erkrankungen. Sie haben einige schon genannt, aber ja auch mit psychischen. Also ich habe noch nicht ganz verstanden, wie eben das Zusammenspiel ist. Burnout zum Beispiel habe ich als eine psychische Krankheit assoziiert. Mhm. Vielleicht können Sie da mal erklären, was ist Burnout überhaupt und wie kommen da körperliche und vielleicht auch seelische Symptome zusammen?
Also wir wissen ja, dass Psychosomatik nennt sich das Ganze ja. Das heißt also, wir haben immer eine diffuse Menge von körperlichen und geistigen, kognitiven Funktionen, die miteinander harmonieren. Ich gebe mir mal ein ganz einfaches Beispiel. Wenn Sie angespannt sind, gestresst sind, was passiert? Die emotionale Antwort der Muskulatur folgt. Sie verspannen sich, ein wunderbares Wort. Das heißt also, dass die Muskulatur aufgrund zum Beispiel auch der Nähe zum Gehirn eine deutliche Anspannung zeigt. Das ist so eine ganz erste Reaktion. Dann erkennen Sie schon, Körper und Geist hängen unmittelbar zusammen. Burnout in letzter Konsequenz ist ausgebrannt sein, erschöpft sein, energielos sein, weil man nicht mehr in der Lage ist, dagegen zu arbeiten, die Anforderungen zu bewältigen, weil sie immer zu hoch ist. Das heißt also, wir verlieren so viel Leistungsfähigkeit, dass jede Tasse heben schon zu einem großen Problem würde. Das heißt, eine komplette Leere an Energie. Jede Belastung wird nicht mehr lösbar sein. Das ist Burnout, ausgebrannt sein. Es gibt viele Vorstufen.
Das heißt, sowohl der Geist als auch der Körper sagt, ich mache nicht mehr mit.
Genau, also das ist, wenn ich Menschen wirklich im klinischen Bereich sehe, die sind auch körperlich komplett danieder. Man kann mit denen nicht joggen gehen, sondern man muss langsame Spazierwege machen. Und ich habe letzte Woche noch mit einem Freund gesprochen, der dort in der Therapie als Trainer tätig ist, der sagt, also wenn Menschen Manager, wenn ich mit denen 200 bis 300 Meter gehe, sind die schon komplett kaputt. Daran erkennt man schon, ja, der Körper ist quasi das Antwortorgan der zentralen Belastungssituationen. Da ist Muskulatur aufgrund ihrer Emotionalität unmittelbar beteiligt. Es gibt natürlich viele Stufen dazwischen. Es beginnt in der Regel mit Überforderungssymptomen, dass man sich nicht mehr so richtig wohlfühlt in dem, was man tut. Dann kommen erste Frustrationen, depressive Verstimmungen dazu. Das ist auch so eine Vorstufe, die wir zwar alle vielleicht im Winter schon mal haben. Man ist so ein bisschen grummelig und so, ne? Ist alles nicht so gut. Und dann manifestiert sich das in einer Depression möglicherweise, die dann wirklich auch schon mal langfristig dunkle Wolken einfach immer impliziert, bis es dann eben zum Burnout kommt. Das sind aber alles Wege, die kann man erkennen. Und das sollten wir insbesondere auch zulassen, dass wenn wir die solche Zeichen haben, einfach darauf reagieren, darüber reden, uns in Therapie begeben. Und nicht umsonst ist es ja so, dass wir wirklich vielleicht auch, und ich profitiere natürlich von meiner körperlichen Belastung, dass wenn wir eine psychische, mentale Überforderung haben, was ja viele haben, und haben gleichzeitig, Frau Brasak, eine körperliche Unterforderung, das haben die meisten Menschen ja, dann addiert sich das. Das bedeutet also, dass wir hier zwei Stressoren haben. Das heißt also, weil Unterforderung für den Körper ist gleichzeitig eben auch ein Stressor. Und deswegen, wenn ich hier zum Beispiel agiere, kann ich wieder so ein bisschen psychophysisch regulieren und mich von der mentalen Belastung runterholen, wieder normalisieren, also so ein bisschen im Stress weglaufen, wegatmen. Das wäre hier eine wunderbare Strategie. Ja, Beispiel vielleicht, wenn meine Studenten schon mal vor der Prüfung zu mir kommen. Ich würde mir immer wünschen, die kommen im Fahrrad. Warum? Weil sie dann ein bisschen ausgepowert sind, weil sie ein bisschen ruhiger geworden sind, weil sie also vor der stressigen Situation einfach was gemacht haben. Und ich habe die oft ins Treppenhaus geschickt. Ich habe gesagt, geh mal erstmal hoch, dann kommst du wieder und dann wird die Prüfung gut.
Jetzt sind wir schon mitten bei den Dingen, die man tun kann.
Ich weiß.
Finde ich super. Nein, da wollen wir auch genau, dorthin wollen wir ja jetzt abbiegen. Ich habe noch eine letzte Frage zum Thema Burnout. Das ist nach wie vor keine offizielle Krankheit.
Ja,
und ich habe eben die Studie zitiert, 61% der Angestellten haben Angst davor. Das heißt, der eine oder andere davon bekommt es dann auch tatsächlich. Die Zahlen, nehme ich an, steigen. Warum ist das nicht anerkannt?
Ja, weil es eben eine psychische Erkrankung ist. Es gibt keine Evidenz dazu. Man kann das wenig manifestieren, objektivieren. Das ist ja eine sehr persönliche, subjektive Sichtweise auf das. Und deswegen das nicht standardisierbar. Es ist nicht messbar einfach, ja. Ist es in der so, wir haben nur so Skalen und, ja. Es gibt ja zum Beispiel auch, ganz schwierig zu erkennen, es gibt ja das lächelnde Burnout, so kann man es beschreiben, oder die lächelnde Depression. Das sind Menschen, die sind immer gut drauf, ja, und aber im Inneren ist es total dunkel. Aber nach außen scheinen sie immer der Sonnenschein zu sein. Und deswegen ist es ja unheimlich schwer, das wirklich so subjektiv und objektiv in Einklang zu bringen. Also es ist nicht messbar, deswegen sind wir noch nicht so weit. Das wird aber kommen, bin ich sehr sicher.
Trotzdem ist es ja verrückt, dass eigentlich jeder eine Vorstellung davon hat, was Burnout ist, aber die Medizin dann offenbar nicht. Oder zumindest die Krankenkassen.
So ist das halt in der Tat. Solange etwas nicht objektivierbar ist, solange es keine Evidenz hat, wir haben ja noch keine richtige Strategie in der Therapie, ist es einfach nicht anerkannt, nicht bezahlt wird es dann. Und dann muss ich letztendlich darauf hoffen, dass meine Krankenkasse der Individualität einfach, deswegen gibt es ja dann die Begleiterkrankung wie Depression, wo man genau weiß, ich habe eine organische Veränderung beispielsweise. Und das ist bei Burnout eben schwer, eine organische Veränderung klar zu beschreiben. Und da es das nicht gibt, schade.
Das ist bei einem, finde ich, relativ neuen Wort oder sehr, sehr beliebten Wort in letzter Zeit auch so, nämlich das Thema Mental Load. Also das, ich erlebe das insbesondere eben im Zusammenhang, wenn darüber gesprochen wird, dass vor allen Dingen Mütter einen erheblichen Mental Load haben, weil sie eben nicht nur arbeiten, sondern dann auch noch den Kindergeburtstag planen müssen etc. Mental Load kann sich wahrscheinlich auch summieren zu einem Burnout, oder?
Auf jeden Fall. Deswegen, ich habe ja in meinem Buch geschrieben, wir haben insbesondere dann ein Belastungsproblem, wenn wir kein Regenerationsfenster haben für uns. Wir im Sport haben das ja, wir planen ja Pausen ein. Aber das machen wir in unserem Alltag nicht. Und gerade, wie Sie gerade richtigerweise gesagt haben, Frauen, die ja dreifach, vierfach, fünffach Belastungen manchmal haben, sind natürlich deutlich mehr beansprucht als vielleicht die Männer, die immer schon mal zum Kicken ab und zu gehen oder zum Tennisspielen gehen. Ja, wichtig ist, dass wir uns alle diese Zeitfenster, diese Harmonie nehmen. Und das ist eben bei Multitasking eben deutlich schwerer.
So, wir kommen zu den guten Nachrichten. Man kann aus negativem Stress positiven machen, behaupten Sie.
Ja.
Und wir haben unser Stresslevel weitgehend und jedenfalls selbst in der Hand. Dann wollen wir das doch mal sozusagen besprechen. Sie sagen, unser Gehirn entscheidet, was wir als Stress empfinden. Mhm. Wie tut es das?
Also letztendlich ist es so, das wissen wir ja auch. Wenn wir in eine Situation hineingehen, kann sie uns belasten oder sie kann uns Kraft geben. Ja, das ist ja, stellen Sie sich vor, ich bin ja oft auf der Bühne. Und wenn ich dann auf die Bühne gehe, dann kann ich mich natürlich total beängstigen. Ich kann aber auch darüber nachdenken, was geben mir die Menschen zurück? Was kann ich aufsaugen? Was bekomme ich an Energie? Und insofern ist der erste Schritt schon in die Situation hineingehend eine ganz wichtige Komponente und das entscheide ich persönlich. Also, welche Ängste oder Sorgen habe ich, wenn ich in diese Situation oder welche Chancen sehe ich, dass ich aus dieser Situation gut hineinkomme? Das kann man erstens lernen. Ja, oder zum Zweiten, einfach auch mal, bevor man da reingeht, einfach den Optimismus. Und optimistische Menschen haben einfach mehr oder bessere Möglichkeiten, mit dem Stress einfach umzugehen, als die Pessimisten. Also eine optimistische Lehrweise oder Denkweise hilft dabei, das besser zu bearbeiten. Und so sollte man da reingehen. Es geht immer noch gut. Und Köln könnte das ja immer noch gut gegangen, wie wir so sagen, ne?
Jetzt könnte ich sagen, naja, wenn sie auf die Bühne geht, ist klar, dass sie was Gutes zurückbekommen von den Leuten. Das heißt, das lernt man relativ schnell. Das ist jetzt vielleicht bei einem anderen negativen Stress, sage ich mal, nicht ganz so einfach. Also wenn wir mal wieder im Krankenhaus bleiben, heißt aber ja nicht, dass man auch da nicht positiv denken sollte immer. Tatsächlich fand ich interessant, wenn man immer negativ denkt, verändert sich das Gehirn ja tatsächlich auch.
Ja, das ist ja das Schlimme leider. Das Gehirn passt sich ja immer an und dann wird auch die Region des Negativen, man lernt ja quasi negatives Denken. Und auch dieses Self-Fulfilling Prophecy, dieses, also was passiert dann vielleicht, das steht, kommt dann auch wirklich vor. Das heißt also, man verändert das Gehirn durch eben die tägliche Beschäftigung mit negativen Aspekten, wird es immer zu einer Dauermaschinerie der negativen Gedanken langfristig führen. Aber umgekehrt genauso. Das ist das Schöne daran.
Das heißt, unsere Persönlichkeit spielt eine Rolle? Also die Art und Weise, wie wir denken, spielen auch unsere Gene eine Rolle?
Sagen wir so, Gene nein. Aber ich bin mir sicher, dass es eine epigenetische Frage ist. Epigenetik heißt ja, dass man Gene verändern kann. Und durch den Lebensstil und auch durch die Sicht. Und insofern, ja, unsere Denkweise kann auch geprägt werden durch das, was ich im Laufe meiner Kindheit beispielsweise auch erfahren habe. Wenn jedes Hinfallen zu einem großen Desaster wird, ja, wenn jede Wunde, jede Schürfwunde zu einem großen Problem wird, dann habe ich natürlich ein echtes Problem später, weil ich dann bei jedem Hindernis, bei jeder Barriere immer natürlich zu einem großen Desaster komme. Das heißt also, ja, die Epigenetik spielt ganz viel Rolle, das ist die Prägung durch die Eltern eben ganz entscheidend.
Es gibt ja auch die Extrembeispiele für Situationen, die einen stressen. Flugangst, Spinnenphobie. Ich habe zum Beispiel mal eine Therapie gegen Spinnenphobie gemacht, weil ich gedacht habe, das muss ja nicht sein, dass ich im Sommer immer Stress habe. Und tatsächlich war das sehr schön. Was ich spannend fand, Sie lassen im Buch das Stichwort Biofeedback fallen. Das ist eine Methode zur Beeinflussung der körperlichen Stresssymptome. Sie sagen, das ist ein eher aufwendiges Verfahren zur Stressbekämpfung. Ich fand es aber trotzdem spannend, weil ich es gar nicht kannte. Was ist das und wie funktioniert das?
Also Biofeedback heißt, wie man schon daran entnehmen kann, das heißt, biologische Signale oder biologische Reaktionen werden mir wiedergespiegelt. Ich bekomme quasi eine Rückmeldung über das, was gerade bei mir passiert. Und das heißt, die einfachsten Verfahren ist über den Hautwiderstand. Vielleicht schon mal gehört, dann bekommt man so einen ganz kleinen Ring um den Finger und dann wird der Hautwiderstand gemessen. Und je geringer er ist, umso entspannter bin ich, umso höher er ist, umso gestresster bin ich. Und das kann man messen. Das gleiche gilt für Herzfrequenz. Auch die Herzfrequenz spiegelt mir beispielsweise wieder, wie bin ich gestresst. Auch die Atemfrequenz. So gibt es verschiedene Methoden eben, körpereigene Signale abzuleiten und mir zu spiegeln, um zu sagen, versuch doch mal daran zu arbeiten. Versuche mal deine Herzfrequenz zu reduzieren. Versuche mal deine Atemfrequenz oder den Hautwiderstand zu beeinflussen. Und das kann ich eben durch Entspannung letztendlich erreichen. Und Biofeedback hilft einfach, so ein bisschen mich zu eichen, aber die Körperreaktionen auch so ein bisschen zu dokumentieren und dementsprechend Veränderungen auch zu beschreiben.
Wer sollte das denn tun, Ihrer Meinung nach, und wo kann man das überhaupt tun?
Also das kann man letztendlich, die Herzfrequenz kann ja jeder messen. Das würde ich auch jedem empfehlen. Kann man vielleicht erstmal ganz kurz, wie mache ich das? Die Ruheherzfrequenz ist ein wunderbarer Indikator dafür. Die misst man morgens vor dem Aufstehen, der Wecker klingelt, Augen auf, nicht kuscheln, erst messen, das ist die Ruheherzfrequenz. Man misst mal so eine Woche lang, dann hat man so einen ganz normalen Wert, wie man das. In Deutschland hatten wir übrigens die Gelegenheit, während Corona-Zeit die Herzfrequenz in Ruhe mal zu beschreiben. Die liegt bei 61,3 Schlägen in Deutschland im Durchschnitt gerade. Das ist natürlich individuell abhängig. Also wenn man das weiß, Frauen ticken übrigens immer ein bisschen höher als Männer, das ist also völlig normal. Ja, keine Angst davor. Und wenn man das weiß, man hat so seine Ruheherzfrequenz, ich sag mal von 65 und merkt, dass die sich verändert, dann versuchen sie zu regulieren. Und das ist ein sehr, sehr schönes, einfaches Medium, um das zu machen. Also das kann man zu Hause selber durchführen. Atemfrequenz kann man auch messen. Alle anderen Dinge kann man in der Regel entweder in einer guten Arztpraxis, Psychotherapie sowieso, die machen das, bei Psychologen auch. Oder eben auch gute Fitnessstudios bieten auch Biofeedback-Verfahren sogar an.
Naja, und wahrscheinlich kann ja jede zweite Fitnessuhr das mittlerweile, ne?
Ja, das
ständig den Herzschlag messen.
Das ist ja das Einfachste. Deswegen, das kann ich zu Hause machen. Auch Atemfrequenzen werden mittlerweile gemessen. Ja, und also das heißt, die guten Tracker sind mittlerweile guter, dürfen nur keine Terroristen werden. Das ist die andere Seite natürlich der Medaille. Es darf nicht zu einer Manie werden, da immer drauf schauen zu müssen.
Ja, also die Fraktion gibt's sicherlich.
Die gibt es ja. Die Jungs gerade sind da, glaube ich, sehr anfällig.
Ja. Wenn wir mal zu diesem Stressfaktor Arbeitsplatz zurückkommen. Mhm. Also da haben Sie eine weitere Studie im Buch, wo eben Arbeitnehmende gefragt wurden, warum stresst eigentlich die Arbeit so sehr? Und da wurde eben geantwortet, die Vielzahl und Komplexität der Aufgaben, Termindruck, das hohe Informationsaufkommen, ständige Veränderung, Ablenkung, Unterbrechung, kennen wir alle. Wie kommen wir am Arbeitsplatz schon und nicht erst nach der Arbeit raus aus diesem Stressgefühl?
Also ich glaube, dass man erstmal die Arbeit ein bisschen systematisieren sollte. Eat the Frog ist eine wunderbare Methode. Eat the Frog heißt, also ess den Frosch, heißt das, dass man die schwerste Aufgabe direkt morgens löst und nicht schiebt in den Nachmittag hinein. Dann hat man nämlich das Schlimmste schon mal weg. Und das ist schon mal eine ganz einfache Strategie, so ein wenig, weil man weiß ja, wenn man es nach hinten schiebt, ich muss das noch tun, diese schwere, morgens eat the frog, das ist eine wunderbare Strategie. Nach hinten macht man das etwas guter. Die Mittagspause immer so ein bisschen nutzen, dass man wirklich aus der Arbeit rauskommt, also wirklich auch mal Ruhezeiten sich nimmt und eben nicht nur mit Kollegen in der Kantine am Esstisch immer noch weiter über die Arbeit quatschen, das ist auch keine Lösung, also wirklich runterkommen. Ich würde mir wünschen, dass wir stündliche Unterbrechungen immer so für 3 bis 5 Minuten machen, Ich habe auch geschrieben, ich weiß nicht, ob Sie es gelesen haben, es gibt ja eine Basic Rest Activity Cycle, BREC heißt diese.
Ich habe natürlich alles gelesen, das war meine nächste Frage.
Ja, und dieser ist ja ganz charakteristisch dafür, wie passiert das eigentlich im Alltag? Also Basic Rest Activity Cycle vielleicht für alle ist ein Biorhythmus, der so alle 70 bis 90 Minuten unmerklich in unserem Körper passiert. Und da verändert sich letztendlich die Ruheherzfrequenz, der Blutdruck sinkt, der Hautwiderstand verändert, so klassische Symptome. Und ich bin nicht mehr so leistungsfähig. Das ist der Moment, wo ich gib mal Kaffee immer so sage oder gib mal ein Gummibärchen. Und genau darauf sollte ich Rücksicht nehmen. Also nicht darüber hinwegarbeiten, nicht darüber hinweg sich quälen, immer auch den Symptomen des Körpers folgen. Kleine Ruhephase, ein bisschen mal ein kleiner Nap für 5 bis 10 Minuten. Das sind so ganz einfache Strategien. Wir in der Schule und im Studium machen das ja. Nach 45 Minuten oder 90 Minuten machen, ist die Vorlesung vorbei. Wir machen eine Pause und dann starten wir wieder. Das sollte ein normaler Rhythmus auch im Arbeitsleben werden.
Das heißt, sobald ich Kaffeehieper habe, gehe ich vielleicht einfach 5 Minuten durch die Flure.
Ja, zum Beispiel. Also wenn ich merke, das merken wir ja alle, ich werde so ein bisschen träger, ich werde ein bisschen müder, die Augen brennen, ich kann nur noch mit Anstrengung das realisieren. Aufstehen, Sauerstoff tanken, vielleicht ein bisschen bewegen sogar, damit der Stoffwechsel wieder aktiviert wird. Und dann kann ich wieder normal an die Arbeit und ich verliere nichts. Das muss man übrigens wissen, denn wenn ich wieder zurückkomme, bin ich leistungsfähiger.
Also ist es ja eigentlich schon die Idealvorstellung, dass man in der Kantine mit Kollegen sitzt und da Mittagessen isst.
Da haben
die
Sie
Realität
recht.
Bei ja, einigen, recht. Und ich spreche da natürlich nicht von mir, ist so, dass man sich dann doch das Essen irgendwie holt und vom Computer sogar nebenher isst. Fand ich im Buch spannend, dass Sie sagen, in dem Moment, wo man das nebenher macht und irgendwie arbeitet, dann versteht der Körper gar nicht, dass er da gerade eine Nahrungsaufnahme betreibt. Also nicht nur isst man vielleicht mehr, weil man nicht auf sein Hungergefühl achtet, sondern der Körper versteht gar nicht, dass gerade gegessen wird.
Ja, also wir sprechen
fand ich
ja
total interessant.
Wir reden ja vom Multitasking. Das geht eben nicht, auch fürs Gehirn eben nicht. Und wenn ich, also das merken wir auch beim Trinken, oft merke ich ja gar nicht, dass ich etwas getrunken habe zum Beispiel, wenn das Glas da steht. Das Gleiche gilt fürs Essen auch. Deswegen ist es zum Beispiel auch dieses ganze To-Go. Hysterie sozusagen, auch die signalisiert dem Körper nicht, dass gerade gegessen wird. Ja? Das Gleiche gilt eben, wenn ich eine große Aufgabe gerade vor mir habe und dann nebenbei eben sowas wegmümmle, registriert eben der Körper weder Sättigung, das ist das, was die Menge betrifft, aber auch die Qualität wird mir gar nicht bewusst dessen, was ich da gerade tue. Weil der Körper und der Geist insbesondere kann nicht trennen, weil das Gehirn verarbeitet nur eine gewisse Bitmenge, ja, und es kann einfach nicht so viel bearbeiten. Und wenn Sensorik eben nicht so wichtig ist in dem Moment, weil ich arbeite, dann habe ich überhaupt kein sensorisches Empfinden und ich merke gar nicht, was ich esse.
Ja, und ich merke, wie sehr ich immer wieder dem Körper Unrecht tue, weil ich denke, wieso, das ist doch ein ganz stumpfes biochemisches Signal, kommt doch irgendwo unten an, also wird es normal verarbeitet. Aber nein, das Gehirn sozusagen ist auch beteiligt an allem.
Unser zentrales Nervensystem, das registriert ja, was kommt da gerade. Und Frau Basler, Sie wissen doch auch, Genuss tut doch erstmal gut. Ja, lecker ist doch mal schön. Und das muss ich doch verspüren, das sollte ich auch zulassen. Aber das, was Sie richtigerweise gerade bemerkt haben, Essen ist eben nicht nur rein funktional zu betrachten, auch emotional zu betrachten und auch zahlt ja auch auf Kognition und Mentales ein. Nicht umsonst wissen wir doch, wir gehen doch gerne am Wochenende gemeinsam essen, ja, weil es so schön ist, weil es uns so viele Momente auch der Entschleunigung, der Entspannung bietet. Und das sollten wir uns, müssen wir uns im Alltag erhalten.
Kommen wir mal vom Arbeitstag zu diesem sehr schönen Wort Feierabend. Der ist ja bekanntlich dafür gedacht, zum Beispiel sich vom Arbeitsstress zu erholen. Tun wir nur leider nicht, weil wir auf die falschen Entspannungsmethoden setzen. Das ist eine der zentralen Thesen Ihres Buchs und Sie haben ja eben schon ein klein wenig davon angefangen.
Erst einmal würde ich das gerne zusammenfassen und jetzt kommt eine Provokation. Wir haben kein Belastungsproblem, wir haben ein Regenerationsproblem. So habe ich es in meinem Buch auch beschrieben. Das ist erstmal provokant. Aber ich gebe mal ein Beispiel bei uns aus dem Spitzensport. Wir drehen jeden Tag an der Höchstleistung, jeden Tag im Bereich des Sports. Und immer höher und immer höher. Wir gehen immer an die oder über die Grenze hinaus, weil wir wollen besser werden. Das können wir aber nur, weil wir die Regenerationszeiten und die Qualitäten mitplanen. Und das ist uns im Alltag verloren gegangen. Das heißt, wir belasten, 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 denken aber nicht damit, wie laden wir den Akku wieder auf. Denn jedes, was wir tun, hinterlässt Spuren, wir verlieren Fähigkeiten und genau deswegen kommt es darauf an, wie lange gebe ich dem Organismus Zeit, runterzukommen, wieder das zu bearbeiten, was an Belastung war und was für Maßnahmen ergreife ich. Und Sie haben es ja gerade schon mal gesagt, habe es schon mal angedeutet, wenn ich den ganzen Tag vor einem Rechner sitze und fall abends ermattet auf die Couch und nehme dann mir die nächste Netflix-Serie wieder vor oder daddel mit meinen Freunden oder game irgendwas, ja, ist das immer der gleiche bespielte Kanal. Der kann nicht mehr regenerieren und reparieren, weil er weiter bespielt wird. Und deswegen muss ich eine völlig andere Belastungsform haben. Und da spielt natürlich zum Beispiel die körperliche Aktivität, weil wir im Alltag körperliche Unterforderungen haben, eine ganz wichtige Rolle. Psychophysische Regulation. Über die Physis reguliere ich quasi die Psyche. Aber auch da machen viele Fehler. Ich gehe ja viel im Stadtwald laufen, Frau Basak, und ich höre sie immer schon kommen. Ja, im Neon-Shirt mit der Polaruhr kommen sie angestampft. Immer so mit breiter Brust und gestellten Muskeln. Aber die machen es falsch, weil sie letztendlich ja sich auch hier wieder überfordern. Das heißt, die beantworten eine mentale Überforderung mit einer körperlichen Überforderung. Auch das ist auch falsch. Also Balance muss man finden. Und da ist die körperliche Herausforderung immer das Beste, weil eben, wichtiger Satz, wenn ich mich körperlich betätige, habe ich keine Zeit mehr, mich mit den mentalen Problemen zu beschäftigen, weil 50% meiner Hirnleistung mindestens für die Bewegung gebraucht wird. Und insofern habe ich eine wunderbare Entlastung.
Es gibt da ja nur ein kleines Problem. Also
Was?
Die meisten haben gerade im Winter nach Feierabend natürlich überhaupt keine Lust mehr, joggen zu gehen.
Man muss ja auch kein Joggen sein, es kann ja ein Spaziergang sein. Auch das reicht ja für die meisten aus. Ich kann auch im Homeoffice abends nach Hause gehen, da geht ja auch. Ja, ich kann genauso morgens zur Arbeit gehen im Homeoffice. Ich brauche letztendlich irgendwo ein Ventil. Ich muss loslassen, bewusst loslassen, den Feierabend einläuten, wie man früher immer so schön gesagt hat. Und das geht, indem ich den Griffel fallen lasse und dann wirklich Schluss mache. Und dieses wirklich Schluss machen, ich glaube, das müssen wir alle noch lernen.
Keine Bewegung lässt unser Stresslevel sogar noch steigen, sagen Sie. Und klar, das haben Sie jetzt am Beispiel der Netflix-Serie erzählt, aber warum ist körperliche Inaktivität, also auch ohne, dass man irgendwas guckt, warum lässt das Stresslevel noch steigen?
Weil Bewegungsmangel letztendlich dazu führt, dass mein Körper in Ungleichgewicht gerät. Ich habe eher Katabole, so nennen wir das, abbauende Prozesse im Körper als aufbauende Prozesse. Der aufbauende Prozess kann auch ein Stress sein, allerdings ein positiver Stress, das ist der Dysstress, der Eustress, und der abbauende Katabol ist eben der Dysstress. Das heißt, ich verliere noch mehr Leistungsfähigkeit, und das heißt letztendlich in der Konsequenz, wenn ich am anderen Tag dann wieder meine Leistung erbringen muss, habe ich weniger Ressourcen, dann wiederum die Leistung zu erbringen. Wir wissen doch auch, dass zum Beispiel ich durch regelmäßiges Ausdauertraining deutlich ermüdungswiderstandsfähiger werde, wie wir so schön sagen, stressresistenter werde, weil ich einfach ausgeglichener bin und vor allen Dingen auf ein höheres Leistungsniveau aufbauen und aufsetzen kann. Das bedeutet also, je besser ich in der Körperlichkeit bin, umso mehr profitiert mein Geist auch davon, dass ich einfach eine höhere Belastbarkeit habe.
Wir kommen direkt zum nächsten Thema nach dem Feierabend, nämlich Schlaf. Es gibt da ein ziemlich großes Problem. Stress und Schlaf vertragen sich leider überhaupt nicht. Psychisch kann ich mir das vorstellen, die Gedanken kreisen noch. Warum verträgt es sich noch nicht?
Also grundsätzlich ist es erstmal so, dass Stress den Cortisolspiegel hochhält. Also das sind Stresshormone, also hormonelle Prozesse. Und das sind immer Leistungshormone. Das heißt also, ich gehe dann immer noch ins Bett mit einem Spiegel an Hormonen, die mir Leistung geben wollen. Und das ist das Problem. Das heißt also, ich komme gar nicht zur Ruhe, weil eben die Hormone, das sind ja Überredungskünstler, mich zu irgendwas veranlassen, was ich an sich gar nicht selber tun will. Das heißt also, die Entspannungsphase wird nicht eingeleitet. Zweitens, Stress erhöht die Körpertemperatur. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich schlafe nicht ein, wenn meine Körpertemperatur hoch ist. Das kennen wir alle aus dem Sommer, wo wir unruhig schlafen. Und wichtiger Punkt, ich muss etwa 1 Grad kälter werden, um in den Tiefschlaf zu kommen. Da gibt es ja einen wunderbaren Begriff, Hitzkopf. Ja, und dieser Hitzkopf, den muss ich loswerden, weil 50-60% der Körpertemperatur über den Kopf geht. Und das bedeutet also, wenn ich viel Gedanken habe, viel Metabolismus habe, heißt das ja, also viel Stoffwechsel habe, kennen wir alle, die Gedanken schwirren, dann komme ich nicht mehr runter, weil wir eben zu hohe Körpertemperatur im Kopfbereich haben, Hitzkopf. Das muss raus und das bereitet leider die großen Sorgen durch den Stress.
Also Schlafzimmerfenster auf Kipp, selbst im Winter, wäre das eine Maßnahme?
Auf jeden Fall.
Wenn man nicht vorher idealerweise vielleicht durch Bewegung auch dann die Hitze rausbekommt.
Also auch wichtig, deswegen, ich habe ja vorhin auch schon mal gesagt, psychophysische Regulation ist hier und nicht noch Leistung, also nicht jeden Tag Vorbereitung auf den Marathon, ich überspitze das mal. Ich würde zum Beispiel auch immer wieder sagen, mach es lieber so langsam und ruhig, wie es eben geht, damit du eben die Hitze los wirst. Was machen wir? Wir machen im Sport ja immer Cooldown. So nennen, ist der wunderbare Begriff, ne, Cooldown. Das sollten wir im Alltag auch tun. Und das kann man physikalisch machen, teilweise unterstützen. Zum Beispiel eben, indem ich Temperaturregulation besser lerne. Saunieren hilft dir. Beispielsweise besser zu schwitzen, mehr zu schwitzen, Temperaturregulation zu machen. Kaltreize, Kältereize. Wechselduschen hilft dir auch beispielsweise. Also letzte Phase immer beim Duschen, immer kalt. Wenn ich nicht einschlafen kann, auch hier kleiner Tipp, Beine und Arme kalt abduschen, dann mit nassen Extremitäten wieder ins Bett hilft. Hilft auch beispielsweise, kleiner Tipp, auch gerade in den Sommermonaten, vielleicht ein Eispad unter das Kopfkissen zu legen, damit der Kopf abkühlt. Aber Sie sagen schon, Kippfenster, ja 16 Grad im Schlafzimmer ist ideal. Ne? Ja, das ist schon ganz schön. Es gibt so einen schönen Spruch. Der Kopf muss kalt, die Füße warm, das macht den besten Doktorarm. Ja, ist ein schöner Spruch, aber der bringt alles auf einen Punkt. Genau. Warme Füße, kalter Kopf, das lässt uns tief schlafen. Gerade auch die wichtigen Phasen des Schlafes in der Tiefe auch wirklich zu bearbeiten. Wir wissen ja, dass wir durch körperliche Aktivität früh einschlafen, besser einschlafen. Sportler schlafen ja eher wie Murmeltiere. Genau, weil sie psychophysisch reguliert sind, die Stressoren besser losgeworden sind. Und das heißt also, körperliche Aktivität auch als Einschlafmomentum besser mal nutzen. Das könnten wir uns alle mal vornehmen.
Das heißt aber, den Sport nicht direkt vorm Schlafengehen machen.
Nee,
weil dann ist man ja maximal erhitzt.
Also auf jeden Fall. Das meine ich nämlich. Deswegen den Sport immer als Cooldown betrachten. Ruhig, moderat. Deswegen zum Beispiel ins Fitnessstudio, wenn es denn geht, lieber morgens und Ausdauertraining lieber abends, weil das eher psychophysisch reguliert. Fitnesstraining hinterlässt im Blutdruck immer Spur, der ist deutlich erhöhter, Herzfrequenz ist deutlich erhöhter. Also wenn man das machen kann, sollte man das genauso machen. Deswegen, ich verstehe nicht, warum Fitnessstudios bis 24 Stunden geöffnet haben und Menschen dann da an den Geräten sitzen. Das ist nicht gut. Ja, abkühlen, weniger essen die letzten 2 Stunden am besten gar nichts. Am besten die letzten 2 Stunden auch kein Alkohol und am besten auch überhaupt kein Sport.
Sie empfehlen ja auch meditieren vor dem Schlafengehen. Ja. Habe ich noch gar keine Erfahrungen mitgemacht. Und ich muss ehrlich sagen, es gibt so Meditationspodcasts, in die ich schon mal so reingehört habe, weil ich dachte, kannst du ja mal anhören. Und die machen mir mal so ein bisschen Angst. Ist das, also würden Sie sagen, alles nutzt, wenn jemand mit ruhiger Stimme spricht und komische Musik dahinter läuft? Ich sage das jetzt so despektierlich, tut mir leid. Also es kann ja sein, dass Sie sagen, naja, solange sozusagen dieser Entspannungseffekt einsetzt, kann man da eigentlich auch keinen Schaden davon tragen.
Wir machen das doch alle, Frau Brasak. Glauben Sie es mir, Sie haben das auch schon gemacht, meditiert. Nur nicht bewusst. Jetzt setzen Sie sich mal in Apulien an den Strand. Und Sie gucken so einfach ist aufs Meer, auf das blaue, schöne, türkise Meer. Das ist nichts anderes als Meditation. Muße zulassen oder auf der Bergspitze sitzen, so blöd durch die Gegend gucken, auch das ist Meditation. Das heißt also, so ein bisschen in sich wieder hineindenken und handeln, einig sein mit der Welt, mit der Umwelt, das ist alles Meditation. Insofern ja, ich glaube, dass alles erstmal hilft, was mich runterbringt. Das kann autogenes Training sein, das kann eine aktive Methode sein in Form von Yoga oder in Form von Pilates, muss jeder Jeck ist anders einfach. Und für viele hilft die Meditation. Ich finde es aber deswegen gut, weil wir sie können. Wir müssen sie nur zulassen. Es ist einfach Muße wiederfinden. Und das ist jede Form der Meditation, die wir doch im Urlaub so wunderbar immer selber zelebrieren.
Das heißt, einen Podcast braucht man gar nicht dafür.
Nein, natürlich nicht. Auf keinen Fall. Also, ja, es ist zwar schön, diese Stimme zu hören, aber ich könnte es mir genauso vorstellen, indem ich mir eine schöne Musik aufs Ohr haue und dann mich wirklich irgendwo hinsetze und einfach nur schaue.
Sie sagen, man kann sogar im Gehen meditieren. Läuft man da nicht gegen den nächsten Laternenfall?
Ja, also das nicht unbedingt. Also mir passiert das ja auch. Das heißt also, die ersten 20 Minuten des Laufens ist das noch nicht der Fall. Da habe ich noch immer ein paar Gedanken im Kopf. Aber so 20 Minuten später, wenn ich am Gebüsch vorbeigelaufen bin, ist es ja durch die meditative Form des rhythmischen, immer wiederkehrenden Gehens, Laufens, Radelns, ist das ja wie eine Meditation. Das heißt, hier hilft mir die körperliche Monotonie, quasi diesen Rhythmus zu übernehmen und dann geistig in die Leere zu laufen.
Ich dachte mal, beim Meditieren geht es eben darum, runterzukommen, aber es geht tatsächlich ja auch darum zu üben, wie man negative Gedanken schneller vorbeiziehen lässt.
Ja, das ist eindeutig so. Das, wie Sie richtigerweise sagen, es ist deutlich mehr. Es ist letztendlich so ein bisschen den Rückblick hin wieder zum Optimismus. Also was steckt auch noch da drin? Und da muss ich erstmal die negativen Gedanken loswerden, in der Tat. Aber Und auch da hilft letztendlich der körperliche Aktivität, denn Sie haben ja den Begriff der Endorphine ja schon mal gehört und die tauchen ja häufig beim Sport dann auch auf. Das heißt, so nach 20, 30 Minuten hat sich der Hormonkreislauf verändert und diese Meditation entsteht auch dadurch, indem Körperlichkeit sie unterstützt, indem hormonelle Prozesse im Sinne des Optimismus deutlich mehr zum Tragen kommen.
Es gibt in dem Buch auch ein paar Übungen, die Sie da nennen. Ich kam noch nicht dazu, aber ich bin sehr gespannt. Vor allen Dingen bei der Meditation im Gehen mit dem Finger abzählen.
Ja,
und
genau.
So.
Also daran sehen Sie so ganz kleine motorische Aktivitäten, die einfach die Konzentration auf etwas völlig anderes lenken. Ja, die dann aber so schwer sind, dass ich wirklich Denkprozesse auch einsetzen muss. Die führen einfach dazu, dass ich mich ablenke, wie man so schön sagt. Und dann falle ich in so ein anderes Stimmungsbild hinein.
Wir kommen zum letzten thematischen Block, aber ist auch ein wichtiger, finde ich, Stress und Ernährung. Mhm. Ist Stress der Dickmacher Nummer eins?
Ja, Stress macht Hunger, also Stress macht großen Appetit. Warum ist das so? Weil Stress ist ja eine völlig normale biologische Reaktion, die wir damals gebraucht haben in der Evolution, um letztendlich belastbarer zu werden, leistungsfähiger zu werden. Habe ich allerdings einen Dauerstress, bekommt der Körper immer das Signal, okay, du musst jetzt leistungsfähig sein und Leistungsfähigkeit bereit. Bereitzustellen hat immer etwas mit Energiebereitstellung zu tun. Das heißt also, der hormonelle Prozess führt immer zu mehr Appetit. Gerade auch Zucker ist ja dann so ein bisschen das Belohnungssystem des Stresses. Da lechze ich nach, weil eben die Muskulatur Zuckerverbrenner ist. Es wird mehr Zucker ausgeschüttet, der Insulinspiegel geht hoch und. Deswegen ist das Süße gerade in stressigen Situationen so attraktiv.
Also das Steinzeitgehirn sagt, du musst vor dem Säbelzahntiger wegrennen und dafür brauchst du Würfelzucker.
Ja, zum Beispiel. Cola. Ja, genau. Oder ein Schokolädchen oder ein Gummibärchen. Genauso ist es, weil eben der schnellste Energieträger der Zucker ist. Und das wird ausgeschüttet. Das brauche ich vermehrt in stressigen Situationen. Und genau deswegen, ja, ist es so, dass ich einfach dann mehr Appetit habe. Heißt, Übergewicht ist sehr eng mit mit stressigen Situationen einfach verbunden.
Jetzt ist ja das Faszinierende, dass Menschen aber durchaus unterschiedlich auf Stress reagieren. Also manche essen fast ununterbrochen, wenn sie Stress haben. Andere bekommen gar nichts runter. Und es gibt nur ganz wenige, die bei Stress normales Ernährungsverhalten aufweisen. Mhm. Und ich kenne tatsächlich ein paar, bei denen das so ist. Also die haben beide Stress. Sie nimmt immer weiter zu, er nimmt immer weiter ab, weil sie eben genau das Gegenteil sind. Warum ist das bei dem einen so und bei dem anderen anders?
Beschreiben Sie sehr, sehr schön. Das heißt, es ist in der Tat so, dass Stress immer auch dazu führt, wenn ich nicht die richtige Antwort dafür gebe, dass einfach der Körper weiter abgebaut wird, weil er die klaut quasi, deswegen magern viele Menschen dann eben ab, weil sie dem Körper einfach nicht das geben. Sie wissen, dass der Magen-Darm-Trakt besser durchblutet werden muss, wenn ich ihm Ernährung gebe. Wenn ich aber Leistung erbringen muss, ist das kontraproduktiv. Das heißt also, wenn ich wirklich noch mehr in der extreme Leistungsfähigkeit hineinkomme, sagt der Körper, auch Sportler essen nichts während des Sports, weil sie gestresst sind, die können nichts vertragen. Und das Gleiche haben wir im Alltag bei vielen Menschen eben auch. Das heißt also, die einen sind die gemütlichen, dann Esser, die geben sich dann in die Situation ein, aber eben die anderen fressen ihren Körper, treiben Selbstkannibalismus, so nennen wir das, weil eben der Stress dazu führt, Katabol, wie ich vorhin schon mal geschrieben habe, mit dem Körper umzugehen. Das heißt, er nagt sich quasi auf, nimmt die Energie von sich selbst.
Klingt auch nicht besonders gesund.
Nee, ist auch nicht gesund. Leider haben wir das eben bei vielen jungen Mädchen zum Beispiel insbesondere, die das falsche Körperbild haben, was sie dann stresst durch die sozialen Medien und die fressen sich dann selber auf, die selbst kannibalisieren sich, hochgefährlich.
Mhm. Das heißt, wenn man Lust auf den Schokoriegel hat, Sie haben es eben schon gesagt, geht man 10 Minuten um den Block, das würde natürlich helfen, wenn man das dann macht, aber wie kann man noch mit Stress und Ernährung besser umgehen? Also wenn der Körper eigentlich den ganzen Tag in diesem Stressmodus drin ist, sagt er ja wirklich auch den ganzen Tag, ich will was haben, daraus kommt. Da kann man sich vielleicht 5 Stunden beherrschen und danach ist vorbei. Mm.
Ja. Sprechen Sie von Ihrer Freundin. Ja.
Na, ausschließlich.
Nein, ist ja klar. Also insofern, ja, ich bin mir sehr sicher, dass Ernährung darauf einzahlt. Ernährung ist nämlich, kann dann auch stressen. Wir wissen das ja beispielsweise, dass wir dadurch, dass wir, wenn wir zum Beispiel Zucker konsumieren, ja, dann schießt der Insulinspiegel ja in die Höhe. Er fällt allerdings auch unheimlich schnell wieder zurück und macht uns sofort wieder Heißhunger, was Stressor ist. Das heißt also, wenn wir dem Körper etwas Gutes tun, müssen wir ihm erstens Energie geben, die länger zur Verfügung steht, die nicht dauerhaft immer diesen Jeeper machen. Das ist schon mal das Erste. Zweitens, sollte es Ernährung sein, die eine Genusskomponente beinhaltet, die ich also wirklich schmecke, die so intensiv ist, dass es Spuren hinterlässt. Und drittens, sollte ich dem Körper Baustoffe geben, dass er sich nicht selbst kannibalisiert. Und das heißt unter anderem, dass ich zum Beispiel eben ja magnesiumreiches Essen zu mir nehme, weil das wissen wir alle, dass Magnesium so ein bisschen das Anti-Stress-Mineral ist. Eine Banane zum Beispiel essen hilft. Also immer Magnesium ein bisschen mehr orientierter. Nicht nur Krämpfe, sondern auch Entspannung. Und das dritte ist so ein bisschen, dass ich versuche, eben allein durch die Ernährung nicht zusätzliche Stressoren zu provozieren, weil ich das Falsche esse. Und das Falsche heißt zu viel, zu zuckerreich und vor allen Dingen möglicherweise auch zu belastend in der nachhaltigen Bearbeitung.
Wir haben jetzt viel drüber gesprochen, was das Individuum tun sollte gegen Stress. Welche Rolle sollten denn Unternehmen spielen? Also die Firmen, die Mitarbeitende beschäftigen, die eben gestresst sind.
Also ich würde erstmal sagen, Flexibilität der Arbeitszeit ist gut, aber ich würde mir eine gewisse Struktur wünschen, die Unternehmen mehr vorgeben. Also Struktur tut gut. Wir haben ja gemerkt, dass gerade diese Flexibilität auch zu Problemen führt, gerade durchs Homeoffice. Keiner weiß mehr, wann ist Ende, wann fange ich an, wann höre ich auf. Also Struktur ist wichtig. Das ist, glaube ich, können Arbeitgeber sehr schön machen. Zweitens, Struktur heißt aber auch Freizeiten mit einräumen. Das heißt zum Beispiel eben Kommunikations- und Interaktionszeiten deutlich reduzieren oder limitieren auf bestimmte Zeitfenster. Wir sollten es auch wieder wertschätzen, dass Pausen gemacht werden können im Alltag, im Arbeitsprozess. Auch das, glaube ich, ist eine ganz wichtige Komponente. Und da sollten auch Führungskräfte vorleben. Heißt auch, dass also Pause zu einer ganz wertschätzenden Ressource von erfolgreichem Arbeiten sein sollte. Drittens, dass ich vielleicht in der Kantine auch Möglichkeiten gebe, Entspannungsessen anzubieten, magnesiumreiches Essen zum Beispiel. Okay, ich kann am Nachmittag keine gute Leistung erbringen ohne zusätzliches Engagement, wenn ich vielleicht das Falsche gegessen habe, jetzt in der Weihnachtszeit oder im neuen Jahr vielleicht etwas okkulenter gespeist habe. Und das Letzte ist, ja, wir sollten letztendlich dem Körper ausreichend Flüssigkeit zur Verfügung stellen. Weil ohne Flüssigkeit, wissen wir auch, Wasser kostenlos sollte vom Arbeitgeber idealerweise zur Verfügung gestellt werden, weil Flüssigkeitsverlust führt immer zu Konzentrations-, Aufmerksamkeitsstörung und so weiter und so fort. Und wenn ich da genügend habe, kann alles gelöst, gereinigt, gekühlt werden auf viel bessere Art und Weise. Und vielleicht auch regelmäßig Bewegungsprogramme am Alltag anbieten, auch das wäre ja eine Option.
Ja, wir haben ja Yoga eingeführt von einem tollen Kollegen bei KSDA Medien. Finde ich super. After-Work-Yoga.
Das ist schön, genau. Und wenn wir jetzt noch so Mid-Day-Yoga hätten, das wäre ja auch ganz schön. Aber ich weiß, dass dann auch viele Kolleginnen und Kollegen nicht hingehen, weil sie immer sagen, ich habe ja noch was zu tun. Und dieses Gefühl sollten wir den Menschen nehmen, ich habe ja noch was zu tun. Sondern erstmal ist Achtsamkeit wichtig und Achtsamkeit beginnt nicht am Wochenende in einem Kurs, sondern Achtsamkeit sollte jeden Tag stattfinden. Und das am besten am Arbeitsplatz und in der Freizeit.
Das ist ja fast schon so ein schönes Schlusswort, aber ich habe noch eine allerletzte Frage, die natürlich auch positiv endet. Welche aktuellen Ansätze sehen Sie in der Stressforschung, die Sie besonders spannend finden oder die Ihnen vielleicht auch Hoffnung macht?
Also Hoffnung macht mir insbesondere erst einmal, dass wir die Sensibilität bei den Menschen geweckt haben, dass wir den Arbeitsprozess etwas flexibler gestalten. Das ist also in der Forschung, heißt Flexibilität ist eine deutlich bessere Möglichkeit. Zweitens hat die Forschung erkannt, ich gebe mal ein Beispiel, dass wie jeder Jeck ist anders, dass wir Arbeitsprozesse auch nach Biorhythmen besser planen. Wir sind also gerade in der Chronobiologie sehr intensiv unterwegs. Ein Beispiel ist ein großer Unterschied, ob eine Lerche morgens eine wichtige Aufgabe erfüllen muss oder eine Eule. Weil Lerchen sind Frühaufsteher und Eulen sind Spätaufsteher. Und wenn ich hier zum Beispiel mehr Individualität zum Beispiel in Arbeitsprozessen plane, auch in Schichten möglicherweise, die Lerche in die Frühschicht, die Eule in die Spätschicht, schon habe ich deutlich geringere Stressoren deswegen, weil ich einfach biologisch der Chronobiologie mehr entspreche. Schüler in England gehen mittlerweile in der Pubertät später zur Schule, um 10 oder 11 Uhr. Auch das hat die Forschung gemacht, indem sie nämlich gesagt haben, hier müssen wir neue Prozesse eben der Chronobiologie mehr Rechnung tragen. Und das ist ein wunderbares Forschungsgebiet, eben Individualität und damit auch weniger Stress einfach durch gezielte Planung im Alltag möglich machen.
Na, die Diskussion darüber, ob Schulen hier für Jugendliche später anfangen, die habe ich hier in Deutschland auch gar nicht vernommen. Aber ich bin mal gespannt, was kommt in den nächsten Jahren.
Ja, aber wir wissen ja alle, dass Kinder und Jugendliche, die in der Pubertät sind, die kommen ja nachts nicht ins Bett, aber stehen unheimlich spät auf. Das ist völlig normal, das dürfen wir uns nicht drüber ärgern. Aber wenn wir Jugendliche morgens um 8 Uhr zu einer Mathe-Klausur zwingen, ist das völlig kontraproduktiv. Die können die Mathe-Klausur vielleicht zwischen 11 und 12 schreiben, dann ist das okay. Und dieses haben wir bisher in unserem Bildungssystem bisher noch nicht abgebildet.
Vielen Dank für das Gespräch, Herr Frohböse, und auch für den Energieschub und die Inspiration.
Sehr gerne.
Hält hoffentlich noch eine Weile an. Ich werde mein Mittagessen heute ganz bewusst essen und ich werde auch das Lob der Pause singen. Energize Your Life heißt Ihr neues Buch und es enthält im Übrigen ja auch Rezepte, die mir so gut gefallen haben, dass ich schon damit begonnen habe, sie nachzukochen. Sehr konkrete Anleitungen für Trainingseinheiten gegen den Stress. Und jetzt vielleicht noch von mir, das war mein letzter Podcast Talk mit K für dieses Jahr. Kommende Woche ist meine Kollegin Anne Burg mal dran mit der Bestseller-Autorin Kerstin Gier. Darum wünsche ich nicht nur Ihnen, lieber Herr Frohböse, sondern auch allen Podcast-Zuhörerinnen und Zuhörern frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wie immer gilt, falls Sie Fragen haben, Kritik, Anregungen oder einen Talkgastwunsch fürs kommende Jahr, dann schreiben Sie mir gerne eine E-Mail an sarah.brasack@ksta-medien.de. Ich freue mich, wenn Sie dem Podcast Talk mit K bei einer Podcast-Plattform Ihres Vertrauens folgen und vielleicht auch ein paar Sternchen vergeben. Ich habe etliche interessante Artikel von und mit Herrn Frohböse noch für Sie in den Shownotes verlinkt. Außerdem einen weiteren Podcast, den wir zusammen gemacht haben. Er heißt Fit im Winter und ist jetzt ziemlich perfekt. Machen Sie es gut.
Mit K.